Quer und Kreuz, der Podcast für Medien und alles andere.
Guten Tag, meine lieben Zuhörer von Quer und Kreuz und hallo Christian Soja.
Auch von meiner Seite guten Tag, liebe Zuhörer von Quer und Kreuz und hallo Marcel Wolf.
Die Leute werden sich jetzt fragen, Moment mal gerade, was ist da eigentlich los?
Was geht
ab? Es ist doch erst eine Woche vergangen seit der letzten Quer- und Kreuz-Folge. Ja, und wir haben dieses Mal einfach gesagt, na, wir machen diese Woche nochmal eine Folge, um in unseren gewohnten Rhythmus zurückzukommen.
Finde ich sehr gut und ist ein sehr edler Move von uns beiden, wie ich finde.
Ja, ich finde auch sehr gut, dass du uns in den Himmel lobst, ja?
Ja, natürlich.
Weil jeder weiß, Eigenlob ist... Eigenlob. Ja, wie sagt man, ist ein Attribut von sympathischen
Stärke,
Leuten.
Stärke, ja, ja, richtig. Sehr gut. Ja. Nee, auf jeden Fall, die Idee dahinter war eben, weil ein paar Sendungen ausgefallen sind, zwecks Masterarbeit, zwecks Urlaub etc., werden wir das dieses Mal einmal verkürzen, die Zeitspanne, und euch schon in der darauf folgenden Woche wieder mit einer neuen Folge von Quer und Kreuz versorgen. Und das ist eben ein bisschen die Idee dahinter.
Werden die Leute jetzt so sagen, geil, noch eine neue Folge Quer und Kreuz?
Oder
werden
oh,
sie sagen,
nee.
Nicht schon wieder diese beiden?
Diese beiden Lumpen.
Und wir gucken mal, wie das so läuft und wie ihr, wie ihr darauf so reagiert. Ja, unser Thema heute, ja, das werdet ihr natürlich wie immer schon vorher gelesen haben. Nein, Moment, bevor wir zu unserem Thema kommen, fällt mir gerade noch ein, ich habe einen Podcast gehört, den ich entdeckt habe, auch einen kleinen Podcast, die haben erst 4 Folgen jetzt draußen und der Podcast heißt Mikrokosmen, ja, den habe ich, die gibt's glaube ich, nur auf Soundcloud und wird auch von 2 jungen Männern produziert, die sich pro Folge halt eben einen Mikrokosmos vornehmen und darüber quatschen. Und in der letzten Folge ging es zum Beispiel um den Mikrokosmos Mitfahrgelegenheit, worüber du sicher auch so einiges erzählen
kannst. Boah, da könnte ich echt auch was zu erzählen, ja.
Ja, und das wird aber ein witziges Konzept auf jeden Fall. Kann ich empfehlen, den Podcast.
Kann man reinhören, auf jeden Fall.
Ja.
Mikrokosmos.
Ich fand die beiden sehr sympathisch auch.
Sehr gut. Ja, werde ich mir nachher mal anhören. Vielleicht kann man sich da ja ein bisschen Inspiration holen.
Definitiv, ja. Und
zurück
wir machen
zum Thema.
Wir machen es ja im Prinzip auch so, dass wir uns manchmal einen Mikrokosmos aussuchen. Und so auch heute. Es geht nämlich um amerikanische Talkshows. Beziehungsweise startete das Ganze, genau, mit der Idee Late-Night-Shows. Aber wir werden nicht nur über Late-Night-Shows reden, nicht ausschließlich. Und deswegen eben der Titel amerikanische Talkshows, wenngleich, und das kannst du ja jetzt eigentlich auch schon mal sagen, eine Late-Night-Show ist eben nicht nur eine Talkshow.
Nee, eine Late-Night-Show ist nicht nur eine Talkshow, ganz richtig. Und zwar würde ich das mal eben ganz kurz zusammenfassen. Und zwar kann man sagen, dass eine Late-Night-Show eine am späten Abend ausgestrahlte Fernsehserie mit Publikum ist und einer Fernsehshow sehr ähnelt. Und die Bezeichnung des Formats stammt eben aus den USA. Und Late-Night-Shows bestehen aus mehreren Genres, kann man sagen. Und es ist eben, wie du gerade schon gesagt hast, einmal die klassische Talkshow, also dass ich mir Gäste einlade und mit den Gästen über bestimmte Themen rede. Und ein anderes wichtiges Genre, was auch die Late-Night-Show mit ausmacht, ist das Genre Comedy. Und in diesen Late-Night-Shows gibt es eben mehr oder weniger ritualisierte Abläufe. Der Hauptkern dieser Show ist ein Moderator mit Fähigkeiten zu Stand-Up-Comedy und eine Show ist eben aufgebaut wie folgt und zwar beginnt es immer, man kennt es vielleicht auch ein bisschen von TV Total, von früheren Zeiten, die Präsentation mehrdeutiger Schlagzeilen aus aktuellen Zeitungen, belustigende Filmausschnitte aus Nachrichten oder sonstigen Fernsehsendungen. Dann gibt es die sogenannten Matzen, also eigenproduzierte Kurzfilme, kurze Musikstücke einer Liveband. Die Liveband auch ein wichtiger Bestandteil der Late-Night-Show. Und 2 oder 3 einzeln interviewte Gäste, die können aber dann zum Beispiel auch nebeneinander auf der Couch sitzen und die Gespräche der jeweils anderen Gäste mitverfolgen oder, bereichern, nenne ich es jetzt mal. Die Late-Night-Show, wie der Name schon sagt, stammt oder kommt sehr spät und das liegt daran, weil eben bedingt durch Arbeit etc. zu später Zeit die Einschaltquoten sehr viel höher sind und Des Weiteren essentielle Bestandteile sind einmal eine Band mit einem Bandleader, der auch als Sidekick funktionieren kann oder fungieren kann und auch dem Moderator als Ansprechpartner dient. Und genau, wenn das der Bandleader nicht ist, gibt es zum Beispiel andere Sidekicks, wie jetzt zum Beispiel Guillermo bei Jimmy Kimmel. Genau, das war es ganz kurz erläutert, um was es überhaupt grundsätzlich geht.
Ich finde ja sehr schön, wie perfekt und wissenschaftlich du das gerade umrissen hast, welche Elemente eben so eine, ja, total geil, ja, so eine Late-Show, Late-Night-Show ausmachen. Und wenn du das jetzt gerade so alles erzählst, dann wird mir erstmal bewusst, wie genau umrissen einfach das Konzept von so einer Late-Show ist. Also ich finde, man konsumiert das ganz oft und
es ist halt einem einfach, gar nicht so bewusst, gell?
Genau, also, es ist Entertainment.
Aber ich finde, als ich das erste Mal gelesen habe, diese elementaren Bestandteile einer Late-Night-Show, da fällt einem das echt mal so auf, dass es wirklich tatsächlich nach diesem Schema fungiert. Also die Kunst von einer Late-Night-Show, meiner Meinung nach, ist ja, dass es immer alles sehr frei, sehr improvisiert aussieht, aber trotzdem halt so eine gewisse Flüssigkeit ausstrahlt. Aber wenn man sich mal überlegt, dass das alles sehr stark abgestimmt ist und diese Elemente eben bestimmten Sinn erzeugen, dann wird einem das erstmal klar, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
Absolut, denn in Wahrheit ist es auch im Hintergrund einfach total krass durchgetaktet, dadurch, dass du das auch ja jeden Tag eben hast, beziehungsweise von Montag bis Freitag laufen die meisten Late-Night-Shows ja. Soweit ich das weiß.
Ja.
Da steht ein ganzes Autorenteam dahinter, Produzenten, Kameramänner, der eigentliche Host, also der Moderator. Es werden Sketche geschrieben, schon vorher aufgenommen. Es werden Interviews vorbereitet, die Monologe vorbereitet. Und da steht halt ein riesiges Team dahinter. Und dabei hat man halt den Moderator, der aber so stark im Fokus steht an sich.
Ja. Nee, ich finde, mittlerweile kann man, das ist vielleicht auch einer der Punkte, den ich jetzt vielleicht mal ein bisschen vorwegnehmen kann, mittlerweile geht es ja auch gar nicht mehr darum, nur um die Late-Night-Show an sich, weißt du, also das Format, was im Fernsehen ausgestrahlt wird. Mittlerweile spielt zum Beispiel YouTube eine so essentielle Rolle für den Konsum dieser Sendungen, dass die Late-Night-Show an sich, also mit dem Fernsehplatz, den sie einnimmt, im Fernsehen an sich, für was hier eigentlich produziert wird, dort sogar ein bisschen an Bedeutung verliert, wohingegen sie auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel auf Plattformen wie zum Beispiel YouTube, kannst du die Sachen ja konsumieren, wann du möchtest. Und das ist, glaube ich, gerade eine Entwicklung, die in der letzten Zeit enorme Bedeutung gewonnen hat.
Das frage ich mich aber auch. Also das erscheint auf jeden Fall aus meiner oder aus unserer Sicht so. Weißt du denn, ob das so ist? Also hast du da Zahlen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Amerikaner schon noch regelmäßig abends einschalten und das halt so ihr Abendprogramm ist oder Abendentertainment ist.
Auf jeden Fall.
Klar, aus unserer Sicht, ja. Wir konnten diese ganzen Sachen ja gar nicht gucken. Es sei denn, du hast halt irgendwie, warst mal in Amerika und hast das früher gesehen. Ja. Aber halt seit YouTube können wir das erst inoffiziell hochgeladen und jetzt auch halt dann von offizieller Seite genießen auf YouTube.
Genau, also ich habe keine konkreten Zahlen. Was man hingegen immer mal wieder gelesen hat, ist die Tatsache, dass zum Beispiel Formate in der Show, also eine Show in der Show, wie zum Beispiel Carpool-Karaoke, also ganz klassisches Beispiel von James Corden, dem britischen Comedian, der seit 2015 die Late Late Show moderiert, haben sich zu eigenen Marken entwickelt. Und gerade für die Promotion dieser Marken, wie jetzt zum Beispiel das Carpool-Karaoke, ist eben YouTube eine besondere Plattform, die auch noch deutlich mehr dann einbezogen wird, als nur dieses klassische Fernsehformat, wie man es kennt.
Das stimmt, gerade wo natürlich jetzt auch die neueren Moderatoren, sage ich mal, die jüngeren Moderatoren, das sowieso noch stärker einbeziehen absichtlich. Es gibt auch dieses andere Format auch bei Jimmy Fallon, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Lip Sync Battle.
Ja.
Und das ist doch, glaube ich, dann auch zu einer eigenen Show geworden, wenn
genau,
mich nicht
alles
täuscht. Ja. Also genau, das zeigt halt, wie du sagst, die Stärke so dieser einzelnen Segmente. Ja, natürlich, wir reden jetzt über verschiedene Sendungen und verschiedene Moderatoren und haben uns dann natürlich jetzt die rausgepickt, die wir auch persönlich konsumieren, obwohl es da auch noch mehr gibt, aber das erwähnen wir dann gleich auf jeden Fall noch.
Ja.
Genau, sollen wir da einfach mal starten? Also, mit was würdest du gerne anfangen?
Also, mein Lieblingsmoderator von einer Late-Night-Show ist aktuell James Corden. Ein Brite, der, wie ich gerade eben schon gesagt habe, seit 2015 die Late Late Show moderiert. Ich glaube auf NBC, wenn ich mich nicht ganz täusche, kann ich aber noch mal ganz kurz nachschauen. Und zwar ist der ein ursprünglicher Comedy-Star. Und, genau, es kommt auf CBS und heißt die Late Late Show. Und ich finde eben, der macht es sehr authentisch und es gefällt mir sehr gut. Es ist eben nicht dieses typisch amerikanische, wie man das kennt, sondern das durchbricht dieses amerikanische bisschen zu stark auf, also meiner Meinung, ist das jetzt meine eigene Meinung, die ich hier vertrete, dieses bisschen zu stark aufgesetzte, zu stark gespielte, das durchbricht er ein bisschen und gestaltet die ganze Show, wenn auch sie aus genau den Elementen besteht, die ich gerade eben auch vorgelesen habe. Gestaltet er das in meinen Augen ein bisschen authentischer und hat da eben auch dann ein paar Formate entwickelt, die sich auch dann sozusagen ein bisschen selbstständig gemacht haben. Also da gibt es zum Beispiel eins, das heißt Drop the Mic. Das sind wie so Battles, wo James Corden gegen Prominente rappt und die sich dann ziemlich krasse Phrasen an den Kopf hauen. Und solche Sachen haben sich dann auch verselbstständigt und ich finde, es macht sehr viel Spaß zum Anschauen und durchbricht eben dieses typisch amerikanische ein bisschen und bringt ein bisschen diesen britischen Charme damit rein. Also deswegen ist es mein Favorit.
Ich finde es aber sehr witzig, dass du das sagst, weil zum Beispiel James Corden ist genau keiner meiner Favoriten und ich finde, also witzig, wie unterschiedlich wir die Auffassungen sind, weil ich finde genau, er wirkt irgendwie aufgesetzt mit seinem aufgesetzten Lachen und so weiter. Klar, ich gucke auf jeden Fall manchmal die Show, was aber dann halt vor allen Dingen an den Gästen liegt, ja, so an den Interviewgästen und weniger an ihm. Ich glaube, er war ja auch selber Musical-Darsteller mal, oder?
Das kann gut sein, er kann auf jeden Fall brutal singen.
Ja, der hat auch in diesem einen Musical-Film mitgespielt mit Meryl Streep und Chris Pine. Into the Woods, hieß der so? Ich glaube schon.
Kann gut sein, ja.
Genau, und ja, er kann natürlich singen, deswegen ist Carpool Karaoke
cool,
ja. Aber ja, mir gefällt er nicht so, muss ich sagen. Er sagt mir persönlich einfach nicht so zu.
Aber wenn du es ansprichst, es gibt, du hast eben angesprochen, die sogenannte Fake-Lache. Es gibt einen Meister der US-Late-Night-Shows, der hat so eine kranke Fake-Lache, finde ich, wie das macht ihm keiner nach. Ja, und das ist Jimmy Fallon, meiner Meinung
das
nach.
Das stimmt.
Sowas, also wirklich, ich könnte mich da echt fast schon reinsteigern, aber ich finde, ich mag Jimmy Fallon an sich schon. Ich mag, finde, der moderiert es auch gut, der macht es gut, der macht es auch sehr lustig teilweise mit seinen Gästen, hat eine ziemlich lockere Art, aber dieses aufgesetzte Lachen von dem, boah, das finde ich echt richtig grausam. Also
der hat sich diese Art angewöhnt, halt genau dieses aufgesetzte Lachen eben zu haben und dann dabei immer noch zu klatschen oder so.
Ja, und das genau. Ist so die, und dann das, so das ist immer so
Jimmy Fallon Geste. So,
und du,
ja,
guckst genau. Du guckst ihm ins Gesicht und du weißt genau, dass er innerlich nicht lacht.
Genau, so, er tut halt immer so, als wäre gerade das, was gerade passiert, das Witzigste auf der Welt, und hätten, als hätten alle so den Spaß ihres Lebens gerade.
Ja, das ist immer ein bisschen too
und
much, meiner Meinung
natürlich,
nach.
Natürlich, also trifft das auch zu, nehme ich mal an, aber es ist halt wirklich, egal in welcher Situation, er macht nämlich genau das, dieses aufgesetzte Lachen eben an den Tag zu bringen. Ja, genau, also Jimmy Fallon ist halt auch so ein Fall, den gucke ich manchmal ganz gerne. Aber das ist eben auch eine Sache, die mich bei ihm stört. Ja, ich kann ja mal ganz kurz umreißen. Also bei Jimmy Fallon habe ich auch ein bisschen recherchiert. Der beginnt seine Karriere, ja, lustigerweise als Stand-Up-Comedian und tritt halt in diversen Clubs auf. Und 1998 wird er dann von der Fernsehshow Saturday Night Live oder Saturday Night Live entdeckt. Kennst du vielleicht auch. Ja, und dort gehört er halt bis 2004 zum festen Ensemble. Und soweit ich weiß, werden in der Sendung eben immer verschiedene Sketches aufgeführt, teils auch mit richtig prominenter Besetzung. Also da fällt mir jetzt als letztes zum Beispiel ein, dass Alec Baldwin da ja auch Trump gemimt hat.
Okay, krass.
Meine ich doch. Genau, und teilweise war dann Jimmy Fallon auch in so ein paar mehr, also eher schlechten Kinofilmen zu sehen. Almost Famous, fast berühmt, sagt mir nichts, nie gesehen, keine Ahnung. Und genau, von 2009 bis 2014 moderiert er dann eben auf NBC die Late-Night-Show, die er von Conan O'Brien übernommen hat. Und so habe ich ihn auch kennengelernt. Also ich habe halt früher auch immer während, ne, zwischen der Uni und so weiter immer sehr viel irgendwie so Late Night reingezogen auf YouTube, hat halt Spaß gemacht. Und 2014 übernimmt er dann die Tonight Show von Jay Leno. Und Seth Meyers wiederum übernimmt dann die Late Night Show von Jimmy Fallon. Und bei Seth Meyers war letztes Jahr zum Beispiel auch Jan Böhmermann zu Gast. Hast du das gesehen?
Ah, stimmt, das habe ich gesehen, ja.
Genau, das war bei Seth Meyers und da hat er sich gut geschlagen, oder?
Ich fand's ganz lustig, aber das hat er, glaube ich, auch im Nachhinein gesagt, mit seinem German Humor. Also, wir hätten diesen Humor von Böhmermann auf jeden Fall so total verstanden, ja. Aber ich finde, man hat gemerkt, während der Sendung, die Amis haben sich ein bisschen schwer getan damit, weißt du? Also, das war für Deutsche wäre das sehr offensichtlicher Humor gewesen, aber das ist auch irgendwie, glaube ich, das Schwierige, den Humor von einem Land ins andere zu transferieren. Und ich finde, ja, da hat man ein bisschen gemerkt, dass es manchmal ein bisschen ins Stocken gekommen ist, aber meiner Meinung nach überhaupt nicht schlimm, sondern absolut legitim. Und ich glaube, das war ja auch sein erster großer Auftritt in einer US-Late-Night-Show.
Ja, ja, genau. Ich glaube, er hat sogar gesagt, das war immer schon sein Traum, mal in so einer in so einer Late-Night-Show aufzutreten. Nur, und ich fand auch, der hat das richtig gut gemacht. Also, ich fand, sein Englisch war angemessen, also irgendwie nicht peinlich. Ich fand die Gags auch witzig. Und ja, zum größten Teil, fand ich, kamen die Witze ja schon an.
Ja, also genau. Ich meinte jetzt auch, das waren Ausnahmesituationen. Aber du hast halt gemerkt, dass es manchmal so ein bisschen gebraucht hat, bis die Sachen angekommen sind. Also Jimmy Fallon mit seiner Fake-Lache hätte dann da gut dazu gepasst. So,
ja. So, ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist ja wohl auch so, dass die in Amerika ist es halt eine ganz andere Kultur, diese Talkshow-Kultur, weil es ist ja wirklich so, dass dann auch die Leute erstmal am Anfang angeheizt werden mit einem kleinen Stand-Up-Programm, damit die schon mal so richtig in guter Laune. Stimmung sind. Ja. Genau. Und das, man kennt ja auch dieses typische dann Applauszeichen oder so, das dann angeht, wenn die Leute applaudieren sollen. Ich glaube wirklich, man wird da halt so angeheizt, dass man die ganze Zeit gut drauf ist oder so.
Ja.
Und deshalb die Leute auch ständig lachen und klatschen.
Ja, das ist gut.
Das gibt's halt bei uns irgendwie gar nicht, ne?
Nee, das gibt's bei uns echt nicht. Also wenn es den Deutschen nicht gefällt, so eine Talkshow, dann klatschen die halt einfach nicht.
Genau.
Voll lustig. Ja. Dann ist halt einfach peinliche Stille.
Ist so. Dafür, immer wenn ein Musik-Act am Start ist, dann müssen die Deutschen immer anfangen mitzuklatschen im Takt.
Ja,
haben die früher im Musikunterricht alle gelernt. Ich hasse das.
Das ist echt. Grauenvoll. Kennst du das?
Die Deutschen.
Wenn zum Beispiel bei so einer Bambi-Veranstaltung, das gibt's super oft, also bei so Groß- oder Deutscher Filmpreis, da gibt's ja immer einen US-Star, der dann da auftritt oder so.
Unangenehm.
Oder so Rihanna oder so. Und dann merkt man immer so dieses ganz gespannte Publikum, diese Unsicherheit, soll ich jetzt klatschen? Und wenn es ganz gut läuft und der Song so total fetzig ist, sage ich jetzt mal, dann stehen sie auf und bewegen sich so ein bisschen. Oh, das ist immer so ein übelster Fremdscham. Das ist so ein Fremdscham-Moment. Aber bestimmt kennt das so jeder. Erst, die sitzen ja dann immer an ihren roten Tischen und legen dann mal ihr Buttermesser zur Seite und fangen dann so an so zu klatschen oder so. Und dann, wenn es ganz gut läuft, stehen die so ein bisschen auf und bewegen sich so an ihrem Platz, aber ohne ihre Beine zu bewegen.
Grauenvoll.
Boah, Alter, das ist echt richtig grauenvoll. Also ich würde da mal aufstehen und so richtig abdancen. Zum Beispiel bei den Oscars gibt es
das. Wäre das nicht peinlich?
Das finde ich immer lustig. Zum Beispiel bei den Oscars gab es auch, glaube ich, schon mal. Da die US-Stars, die sind da irgendwie ein bisschen lässiger. Also wenn ich dann da irgendwie so einen Kanye West sehe, der da so ein bisschen abgeht mit Kim Kardashian oder so, das finde ich irgendwie voll lustig. Aber wohingegen, wenn ich mir irgendwie Hubert Burda anschaue, dann soll der lieber sitzen bleiben.
Ja, das ist halt auch eine ganz andere Form von Showbusiness einfach.
Echt so.
Da sind die Deutschen sind da einfach ein bisschen
hinterher
irgendwie.
Ja.
Bisschen steif.
Schön, ist so. Schön gesagt, ja.
Ja, sollen wir mal zu David Letterman kommen gerade?
Ja,
weil
sehr gern.
Er ist ja, also jetzt auf meiner Liste auf jeden Fall der älteste von den ganzen und der alteingesessenste Talkshow-Host überhaupt oder Late-Night-Host.
Ein Urgestein sozusagen.
Ja, genau. Er ist halt auch der Einzige in der Liste, der aktuell halt nicht mehr mit einer ständigen Talkshow im Fernsehen vertreten ist. Und ja, er ist wirklich einer der Kolosse sozusagen der amerikanischen Late-Night-Shows. Und der arbeitete auch wie viele seiner Kollegen erst als Schauspieler und Comedian. Und auf NBC sollte er, ich habe halt ein bisschen nachgelesen, und er hat wirklich eine sehr interessante Historie einfach schon so im Fernsehen oder im Showbusiness. Der sollte erst eine Talkshow am Nachmittag moderieren bei NBC namens Leave It to Dave. Und dafür nahm er dann 1978 schon eine Pilotsendung auf bei der unter anderem Robin Williams ein Gast war, was ich echt irgendwie ganz cool fand oder witziger Trivia-Fact irgendwie. Mhm. Und dann wurde die Sendung aber doch nicht ins Programm genommen und die Folge wurde somit auch nie gesendet, ja. 1979 trat Letterman dann zum dritten Mal als Comedian bei Johnny Carson in der Tonight Show auf. Also Johnny Carson, der ist nämlich das wirkliche Urgestein sozusagen. Mhm. Und wurde hier schließlich dann als Gastmoderator angestellt, ja. Und nur einen Monat später vertritt er dann zum ersten Mal Carson eben als Gastmoderator. Und bis 1981 folgen dann über 50 weitere Gastmoderationen, was ich schon mal irgendwie ganz interessant finde, ja.
Das ist also echt krass, ja.
Weil überhaupt so dieses Konzept des Gastmoderators war mir überhaupt nicht so geläufig, bevor ich das gelesen habe. Genau, und dann ab Februar 1982 geht dann das erste Mal eben die Late Night with David Letterman auf Sendung. Und zwar direkt nach der Tonight Show. Also das heißt, schon mal ein guter Sendeplatz, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und anscheinend entwickelt sich halt relativ schnell so ein richtiger Kult um die Show. Und Letterman glänzt halt eben durch seinen Humor und seinen Sarkasmus und ist vor allen Dingen auch berüchtigt für seine ehrlichen und harten Interviews, also bis
heute. Das fand ich aber auch immer cool. Das fand ich ja irgendwie, ich finde, es gab wirklich selten so einen authentischen, also der ist ja auf jeden Fall auch Amerikaner, ist ja Amerikaner auch, aber der zum Beispiel im Gegensatz jetzt über Corden lässt sich jetzt streiten, wie wir eben schon gesehen und gehört haben, aber zum Beispiel bei dem finde ich so, der sagt halt einfach, was er denkt, weißt du, da ist nichts aufgesetztes und so und deswegen finde ich, haben bei dem auch die Interviews anzuschauen, macht super viel Spaß. Weil wenn der Leute interviewt und der findet irgendwas übel witzig an denen oder so, dann sagt der das denen halt, weißt? Und dann verschweigt der das nicht so und kehrt es irgendwie so unter den Tisch und versucht irgendwie so ein bisschen die Kontenance zu bewahren, sondern der ist halt wirklich so knallhart und fand ich irgendwie immer voll lustig und finde ich irgendwie auch voll schade, dass der nichts mehr, also dass der keine klassische Show mehr hat jetzt.
Ja, das finde ich nämlich auch schade und du hast auf jeden Fall recht. Also es gibt zum Beispiel so ein Interview, das habe ich mal gesehen mit Lindsay Lohan. Ne, die hatte ja, also diese Schauspielerin, die hatte ja auch irgendwie so viele Drogen-Eskapaden und so weiter damit zu tun. Und er hat sie irgendwie direkt darauf angesprochen einfach. Und dann siehst du halt völlig, wie Lindsay Lohan so ihr Gesicht entgleist, weil sie halt 0,0 darauf vorbereitet ist, dass er ihr so eine ehrliche Frage stellt. Und klar, das muss vielleicht auch nicht sein, aber es ist einfach mega witzig, das mit anzusehen. Also,
und seine Art und Weise scheint ja auch bei Frauen zum Beispiel sehr gut angekommen zu sein.
Ja, erzähl mal da, ich weiß, dass da was ist, aber ich habe das noch nie so richtig nachgelesen.
Also 2009 hat er bekannt gegeben während einer Sendung, dass er Affären mit mehreren Mitarbeiterinnen hatte von seiner Sendung. Und der wurde da wohl sogar erpresst und es wurde gesagt, wenn er das nicht publik macht, erscheint dann ein Film oder ein Buch drüber. Andernfalls müsste er 2 Millionen Dollar zahlen. Und Fehltritte werden sonst in einem Roman oder in einem Film veröffentlicht. Und das fand ich irgendwie voll krass. Und das hat er aber betont scherzhaft dann dargestellt und hat dann gesagt in seiner Show, um Himmels Willen, Dave hat sogar Sex. Also so selbstironisch, ja. Und ist auch relativ gut angekommen. Also ist ja eigentlich auch nichts Verwerfliches, weißt du? Wenn er niemanden dazu zwingt zu seinen Affären, dann,
ich wusste jetzt nicht ganz genau, aber ging es nicht darum, war der nicht auch verheiratet in der Zeit? Und dass die Affären halt deshalb, oder?
Ja, März 2009 hat er seine Freundin geheiratet. Und im Oktober hat er
davor nicht verheiratet?
Weiß ich nicht, warte, muss ich noch mal gucken. Ich kann an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, dass er ein eigenes Rennteam hat. an dieser Stelle von
Ich weiß, ich habe einmal ein Interview gesehen mit Sebastian Vettel, der bei ihm war. Und da haben die halt auch sehr enthusiastisch über Formel 1 und Autos geredet.
Aber das finde ich ist auch so eine Sache. Wenn die sich so Sportler einladen, zum Beispiel habe ich, glaube ich, auch letztens habe ich Lewis Hamilton bei Jimmy Fallon, glaube ich, gesehen war das. Mhm. Wirklich, die Amis haben außer von NASCAR keine Ahnung. Wirklich, das ist wirklich so, die leben in ihrem sehr eigenen Sportkosmos.
Ja,
klar. Und man könnte ja denken, dass sie sich da ein bisschen explizit dann drauf vorbereiten, gerade so, wenn du ein Interview dann mit so einem amtierenden Formel-1-Weltmeister hast, aber das war eher nicht so der Fall. Also da kommen dann auch schon mal Fragen, wo du dir so als ambitionierter Fan so denkst, ja, hätte jetzt auch so ein 15-Jähriger stellen können, der keine Ahnung von der Materie hat.
Stimmt natürlich, aber vielleicht, also ich sag mal, wahrscheinlich für jeden Fan, der sich richtig auskennt, ist es dann leicht, so einen Moderator, der sich eben darauf vorbereitet, aber was gar nicht sein Metier ist, dann zu entlarven,
ja, sag ich mal. Ja, das stimmt. Das fällt dir halt dann auch gerade auf. Wenn du da selber dann halt dahinter bist, dann fällt dir das schnell auf. Ich finde übrigens nichts dazu, ob er sonst noch verheiratet war. Also die Frau, die er geheiratet hat 2009, war auf jeden Fall seine langjährige Freundin davor.
Okay. Ja, okay, gut, ja, so ist es, ne? Der hat ja, glaube ich, auch relativ jung noch mal dann ein Kind bekommen mit ihm.
Ja, genau.
Entschuldigung, relativ alt, also in hohem Alter ein Kind bekommen,
genau. Sein Kind war dann jung.
Sehr jung, ja, neugeboren. Genau, ja, dann wollte ich gerade noch ein paar Fakten noch mal runterrattern. Und zwar hat er dann mit seiner Late-Night-Show irgendwann aufgehört, weil er verärgert war, dass er die Tonight-Show nicht übernehmen durfte. Die hat dann Jay Leno auf NBC übernommen. Und er hat dann quasi seine komplette Show einfach mitgenommen zu CBS und hat die dann da weitergeführt. Und zwar bis 2015 auch noch. Das war dann in die Late-Show mit David Letterman, also statt Late-Night, Late-Show. Und trat dann auch quasi zur selben Sendezeit gegen Jay Leno an. Und da gab es halt dann sozusagen ein Battle. Und der kam bei den meisten Kritikern auch immer besser an als Jay Leno, obwohl Leno die besseren Quoten hatte. Okay. Und tatsächlich dann am 3. April 2014 verkündet Letterman also, dass er komplett aufhören will. Und zwar, wenn sein Vertrag ausläuft. Und zwar im Mai 2015. Und das ist wirklich eine Zeit, an die ich mich noch gut erinnere. Ich habe gerade eben gesagt, dass ich immer zwischen der Uni oft mir Late Night und so reingezogen habe. Und da war ich auch wirklich reger Zuschauer von Letterman über YouTube. Und es war halt irgendwie schon, es war halt schon aufregend, einfach zu wissen, dass man jetzt so ein Jahr noch Letterman knapp genießen kann irgendwie. Und dann weiß, ne, man, da weiß man, aber dann ist er für immer weg oder weg vom Fenster sozusagen.
Dann geht die Ära zu Ende.
Genau, und das war wirklich, genau so ein Gefühl war das. Eine Ära geht zu Ende und dann gab es halt so einen richtigen Abgesang auf die Show und halt Auftritte vieler bekannter Persönlichkeiten, die dann halt nochmal in diesem einen Jahr da quasi auftreten wollten. Und dann alle immer schon gesagt haben, ja, Dave, ich muss dir sagen, du hast so eine tolle Show gemacht und bla bla bla. Mhm. Und es war einfach irgendwie, ja, war cool, da so mit live dabei zu sein. Genau, und das Gute ist ja jetzt aber tatsächlich seit ein paar Wochen oder seit zwei Wochen oder so, glaube ich, erst, ist Letterman jetzt da wieder vertreten oder wieder zurück und zwar auf Netflix.
Okay.
Und zwar hat er da eine Sendung namens My Next Guest Needs No Introduction und in der ersten Sendung spricht er mit Ex-Präsident Obama einfach.
Oh, das ist cool.
Über den Zustand der USA, über private Dinge auch, über Rassismus und Gesellschaft. Und das ist knapp eine Stunde lang.
Hast du es gesehen?
Ist wirklich, ich habe es gesehen, ja, und es ist wirklich sehr empfehlenswert. Es ist wirklich einfach nur er und Obama zu zweit auf einer Bühne, schwarz, sonst ist da gar nichts, ja. Und
ein Publikum halten. Aber lustig, lustig gehalten auch ein bisschen oder sehr ernst?
Also schon auch lustig, die machen schon manchmal ihre Späßchen auch, aber es ist schon ein ernstes Gespräch, aber es ist wirklich zu keiner Sekunde langweilig, ja. Also okay, habe ich mir gut. So in einer Zugfahrt mal gegeben. Das Letzte, was ich dazu noch sagen will, ist, Letterman ist auch insofern wichtig, dass, als dass die Show quasi immer eine Blaupause war, zum Beispiel auch für deutsche Late-Night-Shows. Also zum Beispiel Harald Schmidt-Show damals hat eigentlich fast 1:1 Letterman kopiert und später auch Conan O'Brien.
Stimmt, da sieht man, dass diese US-Einflüsse schon sehr prägend waren für, für das ganze Late-Night-Genre insgesamt.
Ja, dabei, noch, bei uns kommt es natürlich nicht so gut an, muss man sagen,
nee,
das Late-Night-Konzept leider.
Bei uns ist es eher ein bisschen, nee, ist echt nicht so gut gelaufen. Also wen gab es denn bei uns? Bei uns gab's
ja, es gab halt Harald Schmidt und klar, TV Total gab's, was da noch eher so in die Richtung ging.
Genau, ging auch leicht in die Richtung, gell?
Ja.
Also wenn man jetzt gerade, wenn man sich nochmal die Teile vor Augen führt, die wir am Anfang vorgestellt haben, dann hatte TV Total auch durchaus einiges von diesen Late-Night-Elementen.
Ja, ja. Und das, ich weiß einmal, ich habe einen Ausschnitt gesehen von der Conan O'Brien Late-Night-Show. Ich glaube auch so 93 oder so war er dann in Köln und eben bei Harald Schmidt auch eingeladen. Und dann hat er wiederum präsentiert, wie, also dass Harald Schmidt tatsächlich ganze Segmente einfach übernommen, kopiert hat und es genauso nachgemacht hat, 1:1. Und sich darüber so halt lustig
schön,
gemacht.
Ne? Richtig schön entlarvt.
Ja, exakt.
Vielleicht noch ganz interessant, Letterman, David Letterman gilt als der meist ausgezeichnete Talkshow-Moderator in der Geschichte und hat wurde 45 Mal
das ist schon
für den Primetime Emmy Award nominiert und hat 10 Emmys abgeräumt.
Also richtig krass, einfach ein richtiges Schwergewicht des Late Nights, oder?
Genau.
Kann man so sagen.
Absolut, ja.
Ja, also ja, Letterman ist einfach echt, genau, wie du gesagt hast, durch seine offene, ehrliche, sarkastische, trockene Art immer, immer gut anzuschauen. Und ich empfehle nochmals, my next guest needs no introduction.
Korrekt. Sehr gut. Wird auch mal wieder auf die Liste geschrieben und sich dann gegeben.
Ja, wenn du dann Netflix hast.
Ja, stimmt. Es gibt es bestimmt mittlerweile auch schon woanders. Kann man sich bestimmt irgendwo anders noch anschauen.
Ausschnitte kannst du dir angucken, ja.
Okay.
Genau.
Hast du Netflix?
Ich hab Netflix, ja.
Gib mir mal deinen Code, deine Anmeldedaten. Ich zock dir die ab.
Ich zock dir die noch ab,
Junge.
Wie denn?
Ja, warte mal nur ab.
Über wen willst du jetzt reden?
Jetzt würde ich gerne reden über einen, auch über einen Late-Night-Talker, der ist mir auch sehr sympathisch, und zwar Jimmy Kimmel.
Ah ja, sehr gut, ja.
Und bei Jimmy Kimmel kann man sagen, ich weiß nicht, hast du zu dem ein paar Daten oder so?
Ja, ganz wenig nur gefunden tatsächlich.
Mhm.
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass der den Einstieg quasi ins Late-Night-Business irgendwie nicht so gemacht, also nicht so geschafft hat wie die anderen. Der hatte nicht in dem Business zu tun vorher, der war auch kein Stand-Up-Comedian. Nee, der war Radiomoderator, ist in Las Vegas aufgewachsen und war halt Comedian dann beim Sender Comedy Central, aber er war nicht der typische Stand-Up-Comedian wohl.
Okay.
Und seit 2003 produziert und moderiert er eben seine eigene Sendung Jimmy Kimmel Live auf ABC.
Genau.
Und gehört mittlerweile auf jeden Fall zu den absolut etablierten Talkshow-Hosts.
Genau, und was man vielleicht auch noch ganz interessant sagen kann, gerade anschließend an Herrn Letterman, Jimmy Kimmel ist ein riesiger Fan von dem.
Mhm.
Und er orientiert sich auch sehr stark an Letterman oder versucht es zumindest. Und man kann sagen, also die FAZ hat beispielsweise geschrieben, Jimmy Kimmel war einer der ersten, die begriffen haben, wie man das Late-Night-Genre ins digitale Zeitalter übersetzt. Also, es geht vielleicht nicht mehr nur darum, dass die Leute sich wirklich komplett vor die ganze Show setzen, vor den Fernseher setzen und die vielleicht anderthalb Stunden oder eine Stunde angucken, sondern es geht, man kann zum Beispiel auch mit kleinen Clips, mit Streichen, die dann ins Internet gestellt werden, vorzugsweise auf die Plattform YouTube, eben auch eine riesige Anhängerschaft gewinnen.
Absolut, zum ist ja auch genauso. Also bei uns beiden ja wohl auch so der Fall.
Genau, und, absolut. Woher kennen wir Jimmy Kimmel? Jimmy Kimmel ist meiner Meinung nach, also ich bin das erste Mal wirklich auf den aufmerksam geworden mit I Eat All Your Candy. I Ate All Your Candy, ja.
Ah, ja, also genau, klar.
Die absolut berühmten Videos, wo Jimmy Kimmel Eltern anhält, an Halloween ihren Kindern die Süßigkeiten zu verstecken und denen zu erzählen, dass sie alle Süßigkeiten gegessen haben, was dann regelmäßig kleine Tobsuchtsanfälle der Kleinen zur Folge hat.
Ist auch einfach eine mega gute Idee.
Mega lustig, gell?
Ja.
Und deswegen gilt er auch als einer der gnadenlosesten und fiesesten Talkmaster, der auch gerne mal mit schadenfrohen Sachen Aufmerksamkeit erzeugt.
Und du hast mir eben noch erzählt, der ist der erfolgreichste von den allen?
Nee, Jimmy Fallon.
Jimmy Fallon. Ach so,
Jimmy Fallon. Nee, Jimmy Fallon ist der erfolgreichste.
Okay.
Von den Einschaltquoten.
Ja, also Jimmy Kimmel mag ich auf jeden Fall auch. Der hat so eine, der hat schon seinen eigenen Humor. Allerdings habe ich trotzdem das Gefühl, dass der relativ ernst ist. Also ich kann es gar nicht so gut in Worte fassen. Irgendwie, der hat manchmal so eine verschlafene Art, wo ich manchmal so denke, der redet da einfach jetzt was, ne?
Ja, aber was ich auch mal so ganz cool finde, ist so, wenn sich Talkmaster gut mit Leuten verstehen, weißt? Also mit so, absolut, mit zum Beispiel Stars. Die sind ja teilweise, also so kommt es zumindest drüber von dem, was man wahrnimmt, dass die richtige Homies sind teilweise. Mhm. Und das finde ich immer mega cool. Also zum Beispiel, gutes Beispiel, Fallon und Timberlake. Also die sind ja, was die alle schon zusammen gemacht haben, ja, die sind schon echt gut, glaube ich, dabei.
Ah, ja, stimmt, beide. Ja, klar. Ja, klar.
History of Rap und so.
Ja.
Genau.
Das haben wir gar nicht erwähnt gerade eben, wo wir gerade dabei sind. Genau. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz was zu History of Rap oder also was das ist und warum
History,
das so cool ist.
History of Rap ist eine ein Format, was ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen gibt es denn davon mittlerweile.
Also bestimmt also 8 Teile oder so, kann das sein? Okay.
Das kann,
also schon richtig viele.
Das kann gut sein. Auf jeden Fall wird da gesanglich und tänzerisch nochmal die Geschichte des Rap erzählt und Justin Timberlake und Jimmy Fallon rappen und tanzen dann Klassiker nach, zum Beispiel, und erzählen so ein bisschen die Geschichte des Raps. Oh, scheiße, warte kurz. Und das war mal wieder der Klassiker.
Das Telefon,
ja. Und erzählen auf jeden Fall nach die Geschichte des Rap anhand von bekannten Songs und Tanzweisen, sage ich jetzt mal.
Exakt. Und das Geile ist ja auch, dass es dann wie so ein riesen Medley immer ist, ne? Wo die verschiedene coole Hip-Hop-Songs und Rap-Songs und so halt einfach nachrappen und nachsingen. Und das macht einfach mega Bock, das sich anzuhören.
Kann man auf jeden Fall empfehlen, sich anzuschauen. Ist mega lustig.
Da kann man an dieser Stelle sowieso nochmal sagen, die Tonight Show von Jimmy Fallon basiert ja einfach auch sehr stark auf musikalischen Einlagen. Wie wir eben schon gesagt haben, das Lip-Sync-Battle zum Beispiel. Alles passiert einfach viel mit Musik, es wird viel gesungen und auf Spielen. Also es gibt sehr viele verschiedene Spiele, die dann auch mit den prominenten Gästen gespielt werden. Also zum Beispiel, wo sich dann halt Jimmy Fallon und seine Gäste irgendwie mit riesigen Wasserpistolen oder wie heißt Water irgendwas mit Water Battle, keine Ahnung, wo die sich halt mit Eimern von Wasser überkippen einfach und dann am Ende klitschnasser sitzen.
Lip Sync Battle hast du ja schon erwähnt, oder?
Genau. Also das ist halt so, gehört auch
die fest absoluten zum Klassiker
dazu. Ja. Genau.
Und also um nochmal auf Kimmel zurückzukommen und ich finde eben cool, wenn die halt so einen guten Draht zu Prominenten haben. Das merkst du dann auch immer gleich in der Art und Weise, wie die miteinander reden. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt mal das Beispiel Ellen nimmt, die, sage ich jetzt mal, beliebteste Talkmasterin im US-Fernsehen.
Mhm.
Jetzt nicht klassisch auf Late-Night-Shows, sondern ich glaube, die macht eine Daily, ich weiß gar nicht, wann das ausgestrahlt wird, nachmittags oder so.
Ich weiß auch nicht genau, aber ich glaube auch nachmittags eher.
Ja. Aber die hat auch, da merkt man halt zum Beispiel, die hat absolut Bezug zu ihren Leuten und es ist in den meisten Fällen nicht einfach nur so ein sinnloses Dahergeplänkel und Abfragen von Informationen, sondern die hat schon immer einen richtigen Bezug und kennt die schon sehr gut.
Das stimmt, ich habe auch das Gefühl, irgendwie als die einzige Frau in diesem ganzen, dieser ganzen Chose, sage ich mal, hat sie irgendwie auch so eine Position, also ich weiß auch nicht, irgendwie, die hat irgendwie einen besseren Draht einfach zu den Gästen.
Ja, ich finde das auch immer so, also man kann
zu den freien Frauen als auch zu den Männern oft.
Man kann das irgendwie so zusammenfassen, irgendwie alle lieben Ellen. Also wenn du dir mal, man muss das nur mal auf Facebook verfolgen. Egal, was die postet, darunter die Kommentare sind immer die gleichen. So, oh, sie ist der herzensbeste Mensch, sie ist so herzensgut und niemand ist so nett und so zuvorkommend und kümmert sich um andere und so. Und das musst du erstmal schaffen. Und ich glaube, da hat sie ein einmaliges Standing so in diesem ganzen, in dem ganzen Showbusiness.
Es ist ja auch schon so, dass sie oft dafür sorgt, dass größere Spenden an Land gezogen werden. Werden, ne, für bestimmte mit Organisationen oder so weiter. Oder, ja, genau. Und was auch ihr Ding ist, ist ja zum Beispiel dieses, dass sie so Internet, so Leute aus Internetphänomenen oder aus sehr bekannten viralen Videos oder so in ihre Show holt. Kinder oft auch.
Ja, genau.
Mit diesen irgendwelche interviewt
gut,
irgendwie. Und
wenn dann irgendwelche Kinder gut tanzen oder so.
Genau.
Aber dann halt teilweise nicht nur, das finde ich auch sehr gut, das sind dann nicht nur US-Leute, US-Bürger zum Beispiel, sondern die lädt sich dann halt auch mal schon mal einen Beatboxer ein, der irgendwie aus Tokio kommt oder so.
Ja.
Und es da dann irgendwie voll viral gegangen ist. Finde ich irgendwie sehr cool, die Mischung da.
Das finde ich auch sehr, sehr cool. Ja, die hat sich da echt so ein Standing irgendwie aufgebaut.
Absolut, ja.
Was auf jeden Fall auch dazu gehört, sind natürlich die Ellen Scares. Also,
ah, ja, stimmt.
Es ist ja wirklich ganz oft, dass sie ihre Gäste einfach erschreckt.
Am liebsten dann, immer aus dieser Truhe links neben dem Gästeplatz.
Da, ja, exakt, genau.
Springen dann bevorzugt also, irgendwelche Leute raus.
Quasi zwischen ihr und dem Gast. Genau. Oder entweder das, oder von hinten schleicht sich irgendein verkleideter
in so einem Affenkostüm
Typ,
oder so.
Ja, in so einem oder so ein Dino-Kostüm oder irgendwas und erschreckt die Leute. Und es ist wirklich einfach sehr, sehr geil. Gerade wenn es dann irgendwie so Männer sind wie Dwayne The Rock Johnson oder so, der halt auch ja. sich logischerweise auch erschreckt, weil es ganz normal ist. Ist einfach geil. Und ja, ich glaube, die hat halt dieses Standing auch, weil sie quasi so offen ist und immer ist für Freiheit, für alle und so, ne?
Ja, genau. Richtung. Halt was keine Grenzen, jeder soll genau. leben, wie er möchte und genau. jeder soll mit dem schlafen, den er gut findet und etc.
Darum geht's ja, denn Ellen ist ja lesbisch und
genau.
das erklärt nämlich, glaube ich, auch ein bisschen und da ist jetzt wieder Storytime angesagt, denn auch Ellen begann als Stand-Up-Comedian und tourte schon in den 80ern durch die USA mit ihrem Programm und wurde dann auch als erste Frau überhaupt auf das Sofa von Johnny Carson in der Tonight Show gebeten. Also ja, die erste Frau überhaupt, die auf dem Sofa bei ihm saß.
Schon mal voll cool. Krass. Das hört sich echt, an, echt krass. Das hört sich ja. an, als ob das 1841 ja. gewesen wäre. Die erste Frau
schon, ne?
auf dem Sofa.
Ja, also ich habe es so gelesen. Ich hoffe, es stimmt auch so.
Ja.
Genau, und dann ist sie auch Schauspielerin gewesen. Oder ist sie vielleicht immer noch. In der Sitcom Open House, sagt mir jetzt nichts, nie gesehen. Genau, und dann von 1989 bis 1994, jetzt kommt es nämlich, feiert sie ihre bis dato größten Erfolge mit der von ihr produzierten Sitcom Ellen. Und sie spielt auch Ellen in der Show. Und ja, und hier hat sich eben ihre Figur 1994, also ihre Figur und damit auch sie selbst als lesbisch geoutet, und zwar in der Folge The Puppy Episode. Und genau, ich glaube, 97 hat sich Ellen dann auch noch mal in einem Spot mit Oprah Winfrey zusammen zu ihrer Homosexualität bekannt. Und daraufhin wurde ihre Sendung eben abgesetzt.
Wirklich?
Irgendwie Krass. Schon, ja. Und tatsächlich, nach eigenen Aussagen, stand sie dann selber vor dem wirtschaftlichen Ruin. Und bis 2001 tourte sie tatsächlich dann wieder als Comedian durch die USA, weil sie keine besseren Angebote hatte, sozusagen. Aber 2001 ist eben auch das Jahr, in der sie dann die Ellen-Show startet. Und seit 2003 heißt die Ellen-Show dann die Ellen DeGeneres Show.
So, ich glaube, um allen mal ein bisschen die Angst zu nehmen, heute gehört sie zu einer der reichsten Frauen in den USA, würde ich jetzt mal schätzen, ja.
Ich hatte keine Angst um sie.
Also nee, aber bestimmt ein paar Zuhörer, nachdem du gesagt hast, dass sie dann wieder als arme Stand-Up-Comedian rumturnieren musste, kann man, glaube ich, das finde ich ist das ist eine sehr interessante Entwicklung, dass die alle zuvor als Stand-Up-Comedians gearbeitet haben.
Exakt, ja.
Finde ich sehr interessant irgendwie. Gerade so, weil Late-Night-Shows dürfen ja auch zum Beispiel nicht nur lustig sein.
Genau, auf jeden Fall. Es müssen ja auch mal ernste Töne angeschlagen werden.
Ja.
Ist auf jeden Fall oft der Fall. Aber gerade vor dem Hintergrund, weil du ja gesagt hast, es ist immer ein Teil auch Stand-Up-Comedy von so einer Late-Night-Show. Passt es ja
Macht
halt
Sinn.
Wie Faust aufs Auge, auf jeden Fall. Und das war mir halt vorher auch nicht so bewusst.
Wäre ich auch nicht drauf gekommen, wenn mir das jetzt irgendwie jemand vor 2 Tagen gesagt hätte, hätte ich das auch erstmal so sinken lassen müssen, weil das ist tatsächlich so interessant, was man da so rausfindet.
Man kann aber wirklich sagen, also Ellen ist so ein gestandener Name mittlerweile, dass sie, wie auch andere ihrer Late-Night- oder Talkshow-Kollegen, auch schon öfters die Oscars moderiert hat, nämlich 2007 und zuletzt 2014. Und das dürfte uns allen noch in Erinnerung sein, unseren Zuhörern vor allen Dingen auch, weil dort das legendäre Oscars-Selfie entstanden ist,
das
auch richtige Twitter-Rekorde gebrochen
das
hat.
Das erfolgreichste Selfie war das, oder?
Exakt.
Meiner Meinung nach.
Ja, genau.
Zur damaligen Zeit zumindest.
Das hatte, glaube ich, die meisten Retweets oder so.
Und hat damit Barack Obama abgelöst.
Was an sich schon mal krass ist, erstmal einen Präsidenten abzulösen.
Ja.
Da sind zum Beispiel drauf Bradley Cooper, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jared Leto, Jennifer Lawrence und natürlich auch Kevin Spacey, was dann aus heutiger Sicht wieder irgendwie krass ist. Ich finde sowieso, ich muss mal gerade sagen, immer jetzt, wenn man einen Film sieht mit Kevin Spacey, der alles andere beiseite, einfach ein guter Schauspieler ist oder war, muss man ja schon fast sagen. Ich habe zum Beispiel jetzt gestern das erste Mal Baby Driver gesehen, ein sehr aktueller Film aus dem letzten Jahr. Übrigens unglaublich guter Film, kann ich nur empfehlen, richtig geil, wurde auf Film gefilmt, sieht wunderschön aus, ist so ein richtiger Adrenalin-Ride irgendwie, den ganzen Film. Guckt Baby Driver, sehr geil. Gute Musik auch, ne? Da läuft fast immer Musik in dem Film. Darum geht's auch bei dem Konzept, egal. Ja. Da spielt er halt auch mit und es ist halt irgendwie krass, das jetzt so zu sehen, wenn man weiß, was da im Hintergrund so alles abgelaufen ist. Ja.
Das ist schon krass. Gerade, ich finde auch jetzt schade, zum Beispiel um seine Sendung House of Cards und so, die Serie. Mega krass einfach. Die ja an sich mega erfolgreich war. Und die man sich aber durch solche Moves zu Recht sehr schnell kaputt macht.
Ja, definitiv. Willst du zu Ellen noch was sagen?
Ich überlege gerade, was könnte ich zu Ellen noch sagen?
Sie hat ja auch Pizza bestellt bei den Oscars, was ich auch einen sehr geilen Move fand.
Genau, ich könnte noch sagen, weißt du, wer dieses Jahr die Oscars nominiert? Haben wir schon drüber geredet?
Ja, ach Mann, jetzt, mir fällt es nicht mehr ein.
Jimmy Fallon.
Ah, echt? Oh, nee.
Und finde ich nicht persönlich nicht so gut, da hätte ich Ellen die deutlich bessere Wahl gefunden.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch immer sehr viel Vorbereitung und so.
Vielleicht absolut, kann man das nicht machen.
Ja, ich meine, mal gucken. Ich glaube, es wird vielleicht trotzdem ganz lustig, weil der ja schon immer so dann auf gute Laune und auch eben einen guten Draht hat zu den Leuten irgendwie.
Vielleicht auch noch ganz interessant.
Einfach, weil er der größte Talkmaster ist.
Vielleicht auch noch ganz kurz interessant zu erwähnen. Die Ellen Show. Rat mal, wie viele Abonnenten der Kanal auf YouTube hat mittlerweile.
Okay, warte. Abonnenten finde ich schwierig. Ich sage mal, oh Jesus, 10? 5? 5? Nee, 10 Millionen?
10 Millionen. Knapp vorbei, es sind nahezu 23 Millionen. Und das finde ich ist krass und zeigt das auch wieder, krass, dass sie es schafft, weißt du, diese Transformation von der klassischen Fernsehsendung im digitalen Zeitalter, aber auch auf andere Kanäle das zu projizieren. Und das finde ich ziemlich geil, ja. Das ein sehr, gutes, auch, ein sehr gutes Beispiel. Und auch wenn man sich die Videos anschaut, was die im Schnitt für Viewing-Raten haben und so aufgerufen werden, ist es schon sehr beeindruckend.
Verflucht. Das ist halt echt, ja, sie hat es auf jeden Fall total geschafft, einfach so eine sehr treue Fangemeinde um sich zu scharen.
Kennst du zum Beispiel die Rubrik von Ellen, Who Would You Rather?
Ja, kenne ich.
Finde ich auch, ist auch mega lustig einfach nur. Ja. Erklär mal kurz, um was es geht.
Ich glaube, da werden doch immer zwei Bilder nebeneinander gezeigt.
Genau, von Schauspielkollegen oder Persönlichkeiten. Oder von
bekannten Persönlichkeiten, genau. Und die interviewte Person muss dann quasi jedes Mal angeben, mit wem sie lieber
Zeit verbringen möchte.
Zeit verbringen möchte, schlafen würde, daten würde, sagen wir daten würde. Und dann wird wiederum, immer wenn dann das eine eingeloggt ist, dann erscheint ein neues Bild und dann muss man wieder abwägen.
Genau, und am Schluss und findet man dann eben die Person, mit der man gerne daten würde, sage ich jetzt mal. Ja.
Witzig, finde ich gut.
Nee, auf jeden Fall sehr cool und auch wieder so ein Beispiel für Format in der Show. Klein, aber trotzdem fein. Und die Shows, meiner Meinung nach, zeichnen sich mittlerweile auch durch sowas sehr stark aus und unterscheiden sich auch dadurch.
Ja, vor allen Dingen, ich finde halt, sie hat auch den Vorteil, dass sie als Frau auch viel stärker als alle anderen die ganze, also eine viel größere weibliche Zuschauerschaft hat, die dann halt Ellen gucken, aber die ganzen anderen nicht. Und finde, sie muss sich halt dann die Zuschauerschaft weniger aufteilen auch.
Ja, das stimmt, aber das ist auch so ein Phänomen, finde ich, wenn du dir die Zuschauerschaft bei Ellen anschaust, zum Beispiel kurz vor Weihnachten verschenken die doch immer Sachen. Also Ellen ist ja so total großherzig und so total spendabel und teilweise passiert es, dass sie dann irgendwie im Publikum sitzen dann irgendwie, was weiß ich, 500 Leute und dann sagt sie so kurz vor Ende der Sendung, ach ja, habe ich schon erwähnt, übrigens kriegt ihr alle ein iPhone 10.
Ja.
So, und aber so diese, auch abgesehen davon, wenn die ins Publikum filmt, die Begeisterung, unfassbar, mit der die Leute der zuschauen, das finde ich echt mega krass. Das ist echt krass.
Die schreien und wirklich und so auf dem Boden.
Und die stehen dann halt so auf und es sieht teilweise echt aus, als ob die so ihre als ob die so die Fassung verlieren. Also manchmal bietet die ja die Leute dann zum Beispiel auch so runter. Ja, und dann, und dann oh, Alan, I'm your biggest fan, bla bla bla. Und umarmen die so und brechen so halb zusammen. Das finde ich echt schon krass.
Als wäre Alan so irgendwie der so spirituelle Führer von denen. Ja, so
das
so
finde ich echt krass.
Ron Hubbard bei Scientology oder so.
Ja. Also, mittlerweile, glaube ich, hat Alan sich da echt ein einzigartiges Standing aufgebaut. Ja, und da die männlichen Kollegen können sich zumindest dahingehend echt was bei ihr abschauen. Also ich glaube nicht, dass ein anderer Talkshow-Host so ein krasses Standing hat wie Ellen. Tatsächlich.
Ich finde es aber einfach mega geil, also dass halt, es gibt halt so viele Talkshows und Late-Night-Shows, aber das halt wirklich, man sieht ja, das prägende Element ist einfach immer die, der Charakter des Hosts.
Ja, ja, das und, stimmt. Und das, das unterscheidet halt, das die Sendung einzigartig. Auch so geil.
Ja. Genau. Das finde ich echt richtig geil. Ja. Wir müssen jetzt noch zu einem kommen auf jeden Fall, den wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Ich habe schon gehört, mit dem kannst du eher nicht so viel an, beziehungsweise
weniger.
Hast von ihm noch nie so viel mitbekommen, genau. Und zwar Conan, ja. Mhm. Der fängt, wie die meisten, oder eben nicht wie die meisten anderen
wie die Meisterin.
Moderatoren, Meistern, fängt nicht als Comedian an, sondern als Autor. Also, okay. Ja, der schreibt selber Sketche, die später eben von anderen umgesetzt werden und arbeitet zum Beispiel auch seit 1988 bei der, ja, bei Saturday Night Live, die wir eben schon mal erwähnt haben. Und genau, danach schreibt er dann für so eine Serie, die aber auch unglaublich schlechte Quoten hat, deswegen wird diese ganze Serie nicht ausgestrahlt. Und 91 arbeitet er dann auch als Autor und Produzent bei den Simpsons einfach, was ich schon mal krass finde. Und hier wird er halt in 4 Episoden als Autor aufgeführt und bei weiteren Episoden als Produzent. Und als dann Letterman 93, wie erwähnt, NBC verlässt, muss ein komplett neues Late-Night-Format her. Und wer soll es richten? Conan. Was einfach irgendwie krass ist, weil der hatte ja nicht mehr, der hatte kein richtiges Standing oder so vorher, aber wurde dann einfach von NBC auserkoren, dass er halt das halt macht. Und er wird also 1993 dann Host von Late Night with Conan O'Brien. Das Krasse ist jetzt aber, weil ihn eben keiner kennt, hat die ebenfalls sehr schwache Quoten am Anfang, weil halt Conan im Prinzip völlig unbekannt war. Mhm. Und auch bei den Kritikern kam er aber auch nicht gut an. Und hinter den Kulissen war eigentlich schon klar, dass die Sendung halt nicht mehr lange so bestehen würde oder dass sie wieder abgesetzt wird. Überraschenderweise kam aber dann Letterman, the one and only, als Gast in Conans Sendung nach 4 Monaten Sendezeit. Und das war halt, muss man sich halt vorstellen, aus heutiger Sicht, das war einfach zu der Zeit unglaublich, denn das hat Letterman sonst irgendwie nie gemacht und der war quasi das Größte, was es so im amerikanischen Fernsehen halt zu der Zeit gab. Und der kam jetzt zu Conan in die Sendung und ja, und nach dieser Nacht ging es halt irgendwie rapide bergauf. Ja.
Also ein Ritterschlag durch Letterman herbeigeführt.
Sehr schön ausgedrückt, genauso kann man das halt sagen. Und ja, dann plötzlich haben die Leute eingeschaltet und die Show wurde immer besser. Und Conan gibt's halt heute immer noch. Der moderiert dann die Late-Night-Show, wie gesagt, bis 2009. Übernimmt dann die Tonight Show von Jay Leno, aber der kommt irgendwie, ist dann im Clinch mit NBC und verlässt die Show nach einem Jahr schon wieder. Die übernimmt, wie wir wissen, dann eben Jimmy Fallon, nachdem Jay Leno selbst nochmal 4 Jahre das doch nochmal gemacht hat. Und seit 2010 moderiert er jetzt die Sendung Conan auf TBS. Ja. Und ich finde, bei diesem ganzen Hin und Her sieht man mal, wie krass die ganzen Verzweigungen überhaupt
sind. Das wollte ich eben auch noch sagen. Das finde ich auch, das finde ich so krass. Also meiner Meinung nach, also jetzt als, ich würde mich jetzt schon als relativen Late-Night-Lion bezeichnen, da klingt jede Sendung gleich und irgendwie jeder hat gefühlt schon alles moderiert, oder? Und jeder übernimmt das von dem und der ist wieder mit dem irgendwie im Clinch und die haben die gleiche Sendezeit. Es ist schon krass, was da abgeht. Also absolut nicht vergleichbar zu den Medienformaten, die wir hier haben, was Fernsehen angeht und Late-Night-Shows. Sehr krass.
Übrigens schade. Ich fände es cool, wenn wir eine schöne Late-Night-Show hätten.
Wir müssten mal hier auch so ein bisschen so eine Late-Night.
Die Leute haben es halt nicht geguckt. Man müsste irgendwas an dem Konzept verändern. Okay, gut, ich sag mal doch, Neo Magazin Royal geht ja in die Richtung.
Ja, aber auch sehr begrenzte Zuschauerschaft, würde ich mal behaupten. Ja,
eben.
Aber zum Beispiel,
vielleicht
aber
funktioniert es nur so in Deutschland.
Weißt du, was ich da cool fände? wenn wir ein bisschen weggehen würden von diesen typischen Talkshows hier,
ja.
Also Polit-Talkshows,
ja, wo alle im Kreis sitzen, genau.
Anne Will etc., Maybrit Illner, ein bisschen aber weg davon.
Warum kommt das dann so gut an hier in Deutschland?
Ich glaube, mittlerweile, also die kommen zwar immer noch gut an, aber mittlerweile kann man sagen, dass es auch da tatsächlich einen leichten Overkill gibt. Ich meine, gelesen zu haben, korrigier mich, wenn du es weißt und es ist falsch, dass die ARD auch gesagt hat, dass es ihnen langsam ein bisschen zu viel wird mit diesen ganzen Talkshows, gerade diese Polit-Talkshows, und dass sie ein bisschen von dem Thema ein bisschen weggehen möchten und ein bisschen Abstand gehen müssen, wenngleich auch aber die absoluten Big Player bestehen bleiben.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber wenn dem so ist, dann klingt sehr gut. Gerne. Also
ja.
Es ist einfach zu viel, ja. Und es ja. ist halt auch.
Und es wäre eine coole Alternative, wenn ein bisschen Unterhaltung, weißt du, so ein bisschen, ja. Weil ich habe halt auch nichts gegen Markus Lanz, aber ich habe halt auch keine Lust, die ganze Zeit Lanz zu schauen, weißt du, weil irgendwie, ja, ey, das kickt Lanz mich ja einfach
cool.
nicht.
Genau, ich finde Lanz zwar cool, aber man denkt halt jetzt nicht so, geil, oh, heute ja. Abend Lanz,
bisschen
ich
Lanz
halt ein ja. bisschen Leute talken hören.
Ja.
Weil, also ich finde ja, also ich finde, Podcasts sind eigentlich ein bisschen so wie Talkshows, aber witziger und lockerer halt vor allen Dingen, ne? Weil ja. da geht es eben nicht eben nur um Politik. Deswegen feiere ich Podcasts auch so. Und wenn man das irgendwie hinbekommen würde, aber eben auch nochmal aufgelockerter mit Einspielern, ja? Ich liebe es halt ja. mal so Einspieler, wenn die Moderatoren selber rausgehen und was machen. So wie bei Halligalli oder so.
Das ist mega. Das, aber das na, zum Beispiel, ja genau deswegen hat man Halligalli auch geguckt, oder? Also zumindest genau. war es bei mir so. Deswegen habe genau. ich das
Und wenn man dann noch jemanden hat, der charismatisch genug ist, um den Talk-Teil eben auch, so wie Letterman, interessant zu gestalten, oder wie Harald Schmidt, dann ist es halt das perfekte Konzept, finde ich. Ja. Aber zum Beispiel bei Halligalli waren die Einspieler geil, aber ich fand den Talk-Teil nicht
gut. Nein, der Talk-Teil war sehr, ja,
ja
sehr
der,
so ausbaufähig.
Viel zu ja. steif auch, ja. Deswegen. Ja, gut, also. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt eine Menge gehört am Ende. Wie sieht denn deine Top 3 aus? Der
Late-Night-Shows.
Oder der Talk-Shows.
Meine Top 3, also, es sind auf jeden Fall, wie ich eben schon gesagt habe, also Kimmel ist safe drin. Ich nenne jetzt erstmal die drei und dann überlege ich mir eine Reihenfolge. Ich mache nur aktuelle, die es tatsächlich noch gibt, okay? Weil so, sonst, ja, okay. sonst wäre Letterman bei mir die Nummer 1.
Okay, aber musst du aber nicht, also.
Okay, dann machen wir es jetzt so. Okay, Letterman ist die 1 bei mir.
Mhm.
Jimmy Kimmel ist die 2. Und Ellen ist die 3.
Sehr geil. Ich find's sehr cool, weil du hast im Prinzip die gleiche Top 3 wie ich gewählt. Außer, dass bei mir Jimmy Kimmel nicht drin ist, sondern auf Platz 2 Conan ist. Wir haben okay. jetzt über Conan irgendwie an sich, über die Show gerade wenig geredet, aber Conan hat so einen Humor, den ich irgendwie extrem witzig finde. Also
ich muss mir Conan nochmal anschauen. Vielleicht ändere ich meine Top 3 dann noch.
Ja, also ich finde, der hat halt. Der ist sich für nichts zu schade auch einfach. Der ist auch immer so selbstironisch und spielt sich auch selber immer total runter irgendwie. Das finde ich halt sehr sympathisch.
Also ich habe
und manchmal rastet der einfach auch so aus.
Ich bin hier gerade auf YouTube bei Conan und das erste Video, was ich sehe, was ich zum Beispiel jetzt schon wieder sehr sympathisch finde für ihn, heißt Haitianer roasten Donald Trump. Also das finde ich, ja, find ich zum Beispiel hier so, also mit Shithole Countries und so, finde ich zum Beispiel sehr cool.
Ist er und vor allen Dingen, ich finde auch geil, er macht immer witzige Einspieler tatsächlich, wo er ein Land bereist und dann gibt's so eine ganze Woche, wo er in einem bestimmten Land ist und dazu gibt's Einspieler und zum Beispiel war er auch in Deutschland und hat dann halt mit irgendwelchen Typen in Lederhosen ne, Weißbier getrunken und irgendeinen ja. Scheiß gemacht halt und sowas, ne? Und das macht er halt in verschiedenen Ländern auch und das ist wie sehr, sehr geil, sehr witzig.
Kommt auf jeden Fall auch auf meine Liste.
Was auch sehr bekannt ist und auf YouTube mega abgeht, ist Clueless Gamer. Kennst du vielleicht nicht, weil du bist ja auch kein Videospieltyp, aber es gibt so ein Format, Clueless Gamer, wo Conan, der selber überhaupt kein Gamer ist, die neuesten Spiele spielt und rezensiert und hat immer so übelst versagt. Und mittlerweile holt er sich dann auch bekannte Persönlichkeiten dazu. Dann spielt er zum Beispiel Madden und holt sich dann einen Footballer dazu oder so, ne?
Ja.
Und ja, ist halt einfach sehr nice zu sehen,
also wie er versagt. Kann der auch nicht zocken?
Nee, gar nicht.
Voll gut, ja, okay, dann wäre ich ja voll perfekt geeignet, um mit ihm das mal zusammenzumachen. Voll lustig.
Ja, klar, oh, er holt sich dann Christian Soja vom Podcast quer und kreuz in die Sendung.
Alter, oh. Und dann ist es so ein Ritterschlag wie bei David Letterman.
Wenn du auf die in die Sendung kommst. Ja, nee, genau. Es gibt jetzt, also es gibt noch mehr Leute, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ne? Also,
es gibt sehr viele Leute noch.
Genau, ja. Es gibt halt noch Stephen Colbert zum Beispiel oder Craig Ferguson, die ich selber nicht so häufig gucke, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
Ja. Nee, aber man kann auf jeden Fall, kann man abschließend festhalten, dass dieses Talkshow-Business riesig ist.
Ja, und halt auch mega abgeht in den USA.
Das stimmt, ja. So ist es.
Ja, damit sind wir eigentlich am Ende, bis auf natürlich unsere Entweder-Oder-Fragen, die der liebe Jan in schnellster Eile noch zusammengestellt hat.
Dicken und, Dank an Jan an dieser Stelle mal wieder, unseren feierigen Fragenschreiber.
Vielleicht sollten wir eigentlich anfangen, Jan zu bezahlen langsam, als Autoren.
Ja, stimmt, mit den Einnahmen, die wir durch den Podcast generieren, sollte das durchaus drin sein. Nicht.
Absolut. und die erste Frage ist auch gleich schon mal keine Entweder-Oder-Frage, sondern einfach Schokopizza schon mal probiert.
Nein, habe ich nicht.
Ich auch nicht.
Aber reizt mich irgendwie trotzdem mal. Ich will's auch mal. Jetzt
gerade auch schon, weil ich auch mega hungrig bin gerade.
Ja, stimmt. Gerade so eine kleine Schokopizza wäre super. Kleine
Schokopizza reinziehen. Boah. Vielleicht mache ich mir gleich noch Schokopudding. Ah, gut, das ist eine ganz andere Sache jetzt. das beste Karnevalskostüm eurer Kindheit.
Oh Gott.
Unserer Kindheit.
Ah, ich weiß es.
Yeah. Okay, hau raus.
Wird niemand mit rechnen. Ich war mal Indianerin.
Indianerin?
Indianerin, ja. Ich hatte so keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich hatte da irgendwie Bock drauf und hatte so mega lange schwarze Haare dann und so, aber da war ich halt noch viel jünger, da war ich, keine Ahnung, wie alt war ich da, 7 oder so?
Du so, was könnte ich denn jetzt mal, also was könnte ich gehen dieses Jahr? Alle Jungs so geil, Cowboy und so, du so geil, ja, ich bin Indianerin, weil du hättest ja auch als Indianer gehen können.
Ja, hallo, das war halt so ein Gag. Weiß auch nicht, ich war halt schon damals schon so leicht.
Damals ein kleiner Strolch.
Ja, echt so, aber und mein liebstes Outfit war, das weiß ich noch, ich war mal Scheich, das war legendär. Oh. Und ich war mal Polizist, das war mega cool. Da habe ich mir extra so ein Polizeioutfit mit so Handschellen gekauft. Geil. Und Cowboy ist natürlich so der Klassiker, war ich auch.
Sehr gut, sehr gut. Ja, bei mir, also ich bin mal als Cowboy gegangen, was natürlich sehr geil ist. Und ich meine, ich wäre auch mal als Jedi gegangen aus Star Wars, aber ich kann es gar nicht mehr so richtig sagen. Aber das muss in der Grundschule wenn gewesen sein. Und eins meiner Lieblingsoutfits auch, das ist jetzt nicht aus meiner Kindheit, sondern war letztes Jahr an Halloween, bin ich als Indiana Jones gegangen, was voll einfach gut. Natürlich das allerbeste Outfit auf der ganzen Welt ist, logischerweise. Riesenrad oder Geisterbahn? Das ist schwierig.
Riesenrad. Ich war noch nie in einer Geisterbahn.
Noch nie?
Nee.
Ich glaube, als Kind hätte ich gesagt Geisterbahn, weil man sich da echt gruselt. Heutzutage halt nicht mehr. Dann ist es ein bisschen lächerlich. Deswegen würde ich heute auch Riesenrad sagen.
Okay.
Weil es schön ist, wenn man so einen Ausblick hat auf den Rummel, auf die
am Kirmes. Am liebsten London Eye.
Ja, gut. Okay, ja.
Das wir bringen das Ganze jetzt mal zu einem ganz anderen Level.
Ein anderes Kaliber, ja. lieber schriftliche Abi-Prüfung oder mündliche? Schriftliche.
Mündliche. Ganz klar mündliche. Aber
darüber haben wir schon mal geredet, weil du bist einfach so ein Typ, du kannst halt so mega gut reden und Sachen sehr gut rüberbringen, wenn du sie halt mündlich transportierst. Und das ist ja auch schon voll dein Ding, oder?
Ja, also das wirklich, ich bin zum Beispiel auch bei mündlichen Prüfungen deutlichst weniger aufgeregt, weil ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich versuche dann immer so ein bisschen mit meiner Art so zu überzeugen und so. Und meistens gelingt mir das jetzt auch ganz gut, würde ich behaupten. Das
kann man genau so sagen, ja.
Ja. Ich mach's das halt ganz gern.
Nee, bei mir ist es so, ich bin von der mündlichen Prüfung mega aufgeregt und verhaspel mich dann halt auch ständig und da habe ich mega Angst vor. Und dann habe ich schon so eine unglaubliche Grundaufgeregtheit, die ich natürlich bei einer schriftlichen Prüfung auch habe, aber hier weiß ich,
da musst du wenigstens nicht sprechen
und haspeln. Ich muss jetzt nicht, genau, ich muss jetzt nicht on point abliefern, sondern hab Zeit runterzukommen erstmal und kann einfach dann runterschreiben aus meinem Kopf. Das ist irgendwie eine andere Sache für mich. Wenngleich ich in der mündlichen Prüfung die beste Note hatte im Abi.
Voll gut.
Ja, Bio war das.
Ausnahme bestätigen die Regel.
Ja, anscheinend. Und dann letzte Frage, Minions oder Simpsons?
Boah, gar nichts von beidem. Ich mag beides nicht.
Typischer Christian-Sohr-Satz. Oh, ich mag gar nichts von beidem.
Ich mag, ich kann mit beidem wirklich nichts anfangen. Also Minions ist ja auch so ein Trend, der mega im Kommen gewesen ist in Süßigkeiten.
Was und einfach überall nur nervt. Was einfach nur nervt.
Und Simpsons.
Und alle Frauen Simpsons. Sind immer so, oh, die Minions.
Oh, so voll süß. Simpsons sind mit so einem Auge und so. Keine Ahnung.
Ich hätte voll gerne jetzt so Süßigkeiten von denen. Oder den Minions
Plüschfigur. Oh, es gibt Minions-Kekse. Ja. Geil, nimm ich. Aber zum Beispiel Simpsons, also weiß ich, ist absolut legendär und klasse und so, aber hatte ich nie einen Bezug zu und habe ich auch nie geguckt, deswegen.
Ich habe, also bei mir ist es ganz klar Simpsons, weil ich habe Simpsons wirklich, es gab eine Zeit, also in meiner Grundschul- und auch gymnasialen Schulzeit, habe ich wirklich jeden Abend auf ProSieben Simpsons geguckt.
Voll krass.
Da liefen ja zwei Folgen, erst um 6, dann um 7 Uhr. Eigentlich habe ich das jeden Tag geguckt. Und ja, mega geil. Simpsons, Klassiker, klar.
Ja, echt so. Ja. Aber man muss ja auch ein bisschen unterscheiden. Nur so wird die ganze Sache ja interessant, weißt du?
Eben. Junge, wir sind durch.
Junge, wir sind durch, du kleine Butterbirne. Voll gut.
Wir haben jetzt einfach dieses Riesenthema richtig durchgeknallt in einer Stunde hier.
Ja, das war
geil,
echt
krass. Oder?
Ja.
Also das finde ich jetzt echt...
War auf jeden Fall...
hat Spaß gemacht.
Sehr erkenntnisreich auch für mich, würde ich sagen.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Ich fand es
auch viel sehr mitgenommen,
interessant,
das
ganze
davor nicht wusste.
Aufzuarbeiten. Ja, ich auch.
Schön. Wir hoffen natürlich, Sache. Euch hat es auch da draußen gefallen.
Ja, wie immer, Leute.
Ihr konntet was mitnehmen. Ihr habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt, weil dann hätten wir das Ziel erreicht.
Im Prinzip sagen wir immer das Gleiche am Ende. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt was mitgenommen. Und mir ist aufgefallen, ich fange immer so komisch an zu reden, so am Ende, so wie gerade.
Hä, warum?
Passiert meistens. Weiß auch nicht. Ist mir so aufgefallen.
Aber überleg dir mal, was könnten wir andernfalls sagen, statt Tschüss? Haltet die Ohren steif. Tschüssi.
Wir könnten sagen, hallo.
Nein.
Guten Tag und willkommen zur Verwirrung.
Nein, können wir nicht. Und deswegen bleiben wir bei unserem alteingesessenen
Floskeln.
Vielleicht könnten wir nochmal sagen, ey, ihr könnt uns übrigens auch teilen, wenn ihr Lust habt.
Ja, genau, das können wir gerade mal wieder erwähnen, ja.
Genau.
Genau.
Teilt uns, ladet Freunde ein, unsere Community muss größer werden.
Genau.
Wir wollen, dass mehr Leute uns hören.
Ja, wir wollen das wirklich. Wir machen die Sendung natürlich einfach zum Spaß. Das haben wir immer schon gesagt, ist auch so. Aber trotzdem ist natürlich immer gerne gesehen, wenn noch mehr Leute das hören und einfach auch Spaß dabei haben. Und deswegen, ja, kräftig teilen und Mundpropaganda ist immer
beste
Werbung.
Ja, empfehlt uns einfach ein bisschen weiter. Und wir freuen uns auf jeden Fall über erstens jeden, der uns zuhört.
Likes.
Like for like. Und jeden, der natürlich neu dazukommt. Ja.
You
so
like
ist das.
Me, I like you.
Yes, we like each other.
Yes. In diesem Sinne.
In diesem Sinne, macht's gut, haltet die Ohren steif und bis zur nächsten Sendung.
Tschüssi.
Ciao.
Das war Quer und Kreuz. Mehr Informationen und alle aktuellen Folgen gibt es auf quer-und-kreuz.de.